auf grossen Plattformen wie zum Beispiel jetzt Instagram, wo ja Millionen von Bildern hochgeladen werden in extrem kurzer Zeit, ist natürlich der Aufwand, um da irgendwo zu detektieren, was da passiert wurde, eigentlich gar nicht mehr aufzubringen. Wenn man das dann genauer anschaut und auch mit unterschiedlichen Vergrößerungen oder Abständen von der Kamera zum Foto rumspielt, merkt man einfach, dass halt wirklich dein Algorithmus versucht, diese Bilder zu optimieren, zu schärfen und besser wiederzugeben, was eigentlich nicht sein dürfte. Ich glaube, wir haben das vielleicht etwas zu spät angegangen, weil man auch lange Zeit geglaubt hat, dass so die Digital Natives, also die jungen Leute, die mit dem Digitalen aufwachsen, das einfach alles wissen können und beherrschen. Aber das ist eigentlich eher das Gegenteil ist der Fall. Dass der Konsum steht im Vordergrund von digitalen Inhalten und Methoden und weniger eigentlich das selber erzeugen und technisch hinterfragen, wie das eigentlich funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. In dieser Staffel schauen wir uns mit Forschenden an, wie wir unsere Meinung bilden, wodurch wir uns beeinflussen lassen und in welchen Momenten wir vielleicht gar nicht merken, dass wir gerade manipuliert werden. Mein Name ist Katrin Weyer. Bei Unisonar tauche ich mit ExpertInnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. Wenn wir mit unserem Smartphone ein Foto schießen, zeigt das dann die Realität? Vermutlich nicht, auch wenn wir das eigentlich gern hätten. Aber in modernen Technologien steckt bereits so viel künstliche Intelligenz, dass die Realität auf der Strecke bleibt. Wieso ist das so? Wie sollen wir damit umgehen? Und war die analoge Fotografie ein Garant für Realität? Darüber spreche ich mit Peter Fornaro, er ist Titularprofessor für Digital Humanities an der Universität Basel. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Weyer. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Fornaro, wie viel Realität steckt in einer Fotografie?
Ja, schon viel. Ich meine, es ist schlussendlich ein Lichtbild und dieses Lichtbild wird mit einer Optik und einem Sensor aufgenommen. Das heißt, es ist schon ein Abbild der Realität. Aber Sie haben das in der Einführung schon erwähnt. Das ist natürlich, es sind heute digitale Daten, die sich relativ leicht manipulieren lassen.
Wie denn?
Auf verschiedenen Ebenen. Also das eine ist das Klassische, halt einfach, dass man händisch sozusagen diese Daten verändert, sodass sie einem gefallen. Oder dass man Algorithmen hat, die quasi versuchen, dieses Bild so zu erkennen und zu optimieren, dass es auch visuell gut ausschaut. Und das Dritte, was Sie auch schon erwähnt haben, ist natürlich heute künstliche Intelligenz, wo halt Dinge wirklich so optimiert werden, dass man eigentlich von einer wirklichen Bildmanipulation sprechen muss.
Aber wenn ich eine Fotografie aufnehme, dann kann ich ja einstellen, in welchem Format das aufgenommen wird. Und wenn ich dann RAW eingebe, dann wird ja ein digitales Negativ erstellt. Und das ist dann exakt das, was ich aufnehme, oder nicht?
Müsste es eigentlich sein? Das ist eine interessante Frage. Es ist so, dass dieser Begriff RAW wirklich bedeutet, dass eigentlich reine Sensordaten gespeichert werden, also effektiv einfach die Helligkeitswerte, die gemessen wurden vom einfallenden Licht. Das wird aber leider etwas missbräuchlich verwendet. Ein Beispiel, das mir selber aufgefallen ist, man kann zum Beispiel mit einem iPhone auch sagen, man möchte RAW-Fotos erzeugen, das heißt wirklich eigentlich unbearbeitete Bilddaten speichern. Und wenn Sie das aber tun, und ich habe das angewendet auf einem älteren Schwarz-Weiß-Foto, ein Klassenbild meines Vaters, wo er irgendwie in der zweiten oder dritten Primar war. Und wenn man das Bild anschaut, dann stellt man fest, dass die Gesichter plötzlich ganz seltsame Artefakte aufweisen, die eigentlich auf diesem Bild gar nicht vorhanden sind. Und wenn man das dann genauer anschaut und auch mit unterschiedlichen Vergrößerungen oder Abständen von der Kamera zum Foto rumspielt, merkt man einfach, dass halt wirklich dein Algorithmus versucht, diese Bilder zu optimieren, zu schärfen und besser wiederzugeben, was eigentlich nicht sein dürfte. Weil das Label RAW etwas anderes verspricht, dass eben genau das nicht passiert. Und das Schlimme ist, dass es gemacht wird. Und das andere, was ich eigentlich viel dramatischer finde, ist, ich kann das nicht abstellen. Also mehr wie RAW kann ich nicht wählen. Und wenn das halt dann nicht geht, dann ja, haben wir schon ein Problem.
Also mit einem iPhone kann ich nicht davon ausgehen, dass ich eine Abbildung der Realität hinbekomme?
In diesem Sinne nein, also wirklich nicht. Und eben wenn es dann um Gesichter geht, wo es darum geht, dass Sie vielleicht auch jemanden erkennen, da wird wirklich massivstens eingegriffen und verändert. Ja.
Das ist jetzt die negative Seite von KI in der Fotografie. Man kann ja auch davon reden, dass Bilder optimiert werden, dass auch Laien jetzt tolle Fotos hinbekommen, dass man ja auch einen Sternenhimmel fotografieren kann bei schlechten Lichtverhältnissen. Also hat es auch positive Seiten oder finden Sie, eigentlich überwiegt das Negative?
Nein, ich glaube, das hat sehr viele positive Seiten. Und wenn Sie sich heute eben so ein Mobiltelefon mit Kamera anschauen, dann ist das ja ein sehr kleines Gerät und hat nicht eine wahnsinnig hochwertige Optik eingebaut. Das heißt, die Physik hinterlässt da einfach ihre Spuren und diese Spuren können Sie halt mit solchen Tools irgendwo minimieren oder sogar kompensieren. Und das Zweite, was ich schon auch spannend finde, ist, dass natürlich, ich sage jetzt mal, die Bildgestaltung das eine ist, aber das Zweite ist halt irgendwo auch gute Beleuchtung. Das Spiel mit Unschärfe, Sie kennen das vielleicht aus der Porträtfotografie oder aus dem Kino, wo halt irgendwo das Hauptmotiv scharf abgebildet wird und der Hintergrund verschwimmt. Das ist etwas, das bedarf eigentlich eines sehr guten sogenannten hochgeöffneten Optik, damit Sie das erreichen können, diese tiefen Wirkung zu erreichen. Und ein Mobiltelefon kann das nicht. Die Optik wäre viel zu groß und zu schwer. Und da können Sie dann natürlich mit Software nachhelfen und da können Sie das Objekt erkennen, das im Vordergrund zu sein scheint und den Hintergrund dann unscharf werden lassen. Also einfach, ich sage jetzt mal, professionelle Bilder erzeugen oder sehr hochwertige Fotografien erzeugen, obwohl das sowohl die Kamera nicht kann und die Person, die die Kamera bedient, vielleicht auch gar nicht wüsste, wie das richtig geht.
Wie problematisch ist das?
Ja, ich glaube, es ist unkritisch, weil irgendwo, ich sag mal so, bis zu einem gewissen Grad hilft es auch, dass wir weniger Müll haben vielleicht im Netz. Also viele Bilder werden ja auch für Social Media hergestellt. Und man muss das auch sagen, es sieht ja auch gut aus. Also ich finde so diese Bildmanipulation viel krasser, also wo wirklich Bildinhalt wesentlich verändert wird. Aber wenn es jetzt so um die tonale Wiedergabe von Fotografien geht, finde ich das eigentlich weniger kritisch, weil es auch etwas ist, das schon lange Zeit automatisiert wurde. Also nur ein Thema, wenn Sie eine Fotografie aufnehmen und korrekte Farbwiedergabe möchten, dann müssen Sie eigentlich wissen, mit welchem Licht diese Szenerie belichtet wurde oder beleuchtet wurde. Und das kennen Sie selber vom Sonnenlicht. Das ist abends halt eher rötlich und über den Mittag eher bläulich. Das heißt, das verändert auch die Farbe. Und dieses Adaptieren der Aufnahmekamera auf dieses Umgebungslicht ist eigentlich genau das, was auch schon bis zu einem gewissen Grad eine Veränderung der Daten darstellt, sodass einfach etwas Weißes, das Sie fotografieren, wirklich auch weiß dargestellt wird und eben nicht mit einem Blau- oder Rotton.
Das eine ist ja, wenn Laien ein Smartphone nehmen, um ein Foto zu schießen. Das andere sind, wenn wir Fotografien brauchen, um auch einen Beweis abzuliefern, zum Beispiel in der Pressefotografie. Ja. Wie heikel ist dort KI?
Ja, das ist extrem heikel, würde ich sogar sagen. Und da gibt es zum Glück größere Initiativen mittlerweile, die versuchen, das auch irgendwo zu unterbinden. Also, dass der Ursprung der Bilddaten dokumentiert wird und klar wird. Das ist die sogenannte Content Authenticity Coalition. Da sind mehrere große Firmen dabei und auch Chip-Hersteller, also Adobe für Software und so weiter. Das ist wirklich ein großes Team. Und da wird versucht, eben genau eigentlich diese Image Processing Pipeline sozusagen so offen zu gestalten, dass man da weiß, was diesen Bildern widerfährt. Und ich weiß es nur selber, ich war mal auf einer Expedition, kann man sagen, zu einer archäologischen Grabungsstätte mit National Geographic. Und der Fotograf, der da dabei war, der durfte wirklich nichts machen mit diesen Bilddaten. Der musste durchnummeriert alles abgeben. Und erst dann im Headquarter von National Geographic wurden dann diese Bilddaten aufgearbeitet. Ob sich dann alle daran halten, ist eben eine andere Frage. Und das Problem ist auch irgendwo, dass natürlich Manipulation relativ schwierig herauszufinden ist. Also vor allem auch KI-Tools sind heute so gut, dass das nicht immer ganz einfach ist, das überhaupt zu detektieren.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ja auch die Presse sehr oft auf Fotos aus den sozialen Medien zurückgreift, um etwas, das passiert ist, abzubilden, weil meistens hat man dann diese Augenzeugenberichte. Und hier weiß man ja auch überhaupt nicht mehr, stimmt das oder hat da einfach jemand völlig aus dem Kontext gerissen, ein anderes Bild, ein bisschen verfremdet und gibt es jetzt aus als eine Tatsache.
Ja, also das ist eindeutig so und auch nicht ganz einfach zu lösen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, vielleicht ist es irgendwo bei einer Online-Zeitung wie 20 Minuten noch überblickbar, weil dann natürlich die Datenmenge nicht so groß ist, die da hochgeladen wird. Es gibt ja diese sozusagen privaten Reporterinnen und Reporter, die da Bildmaterial zur Verfügung stellen. Aber auf großen Plattformen wie zum Beispiel jetzt Instagram, wo ja Millionen von Bildern hochgeladen werden in extrem kurzer Zeit, ist natürlich der Aufwand, um da irgendwo zu detektieren, was da passiert wurde, eigentlich gar nicht mehr aufzubringen. Also das, mit dem muss man irgendwo leben und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass die Leute irgendwo geschult werden und ein gewisses Misstrauen gegenüber solchen digitalen Plattformen und Inhalten an den Tag legen und irgendwo sehr kritisch mit dem umgehen.
Also unsere Medienkompetenz muss sich verbessern, weil wir technisch dem gar nicht hinterherkommen.
Ja, ich würde schon sagen. Also unbedingt. Das schadet ganz sicher nichts. Und es ist so ein Wettlauf zwischen den Tools, die im Prinzip KI-Veränderungen detektieren und den Tools, die halt diese Veränderungen herstellen. Und das ist einfach, wird immer besser und immer leistungsfähiger. Also es ist wirklich echt mittlerweile auf einem Niveau, wo sie quasi Fotografien erzeugen können, die wirklich auf den ersten und vermutlich zweiten Blick nicht so einfach auffliegen.
Gibt es dann überhaupt noch die Möglichkeit, Fotografie als Beweismittel zu verwenden?
Ich denke schon, man muss einfach sehr aufpassen, eben was, wie genau man auch zeigen kann, woher diese Daten kommen und was man damit beweisen will. Das braucht einfach auch da einen sehr kritischen Umgang mit dem. Aber das auch da, ich bin nicht mal sicher, wie robust heute schon Fotografie als Beweismittel wirklich funktioniert, ob man da nicht irgendwo einfach eine riesige Box aufmacht, um überhaupt das zu untersuchen, was überhaupt in einer solchen Bilddatei steckt.
Beim Kino gab es schon vor Jahrzehnten eine solche digitale Herausforderung mit den Raubkopien. Wie ist man dort technisch damit umgegangen?
Also das ist heute noch so, das filmlose Kino oder das digitale Kino funktioniert eigentlich so, dass sie eine Aufnahmekamera haben. Dann wird dieses Material in der sogenannten Post-Production aufgearbeitet, wird geschnitten und dann gibt es sozusagen eine Projektionskopie, also das, was früher auf einer großen Filmrolle war. Und die große Furcht dieser großen Kinomajors ist natürlich, dass irgendjemand dieses Masterfile oder dieses Projektionsfile, das in die Kinos gelangt, kopiert und sozusagen auf anderen Kanälen vorbei an den wirtschaftlichen Flüssen dieser Kinoindustrie durchleitet. Und was da entwickelt wurde, ist eigentlich ziemlich raffiniert, dass nämlich diese Filmdatei, also diese Projektionskopie, die da existent ist, verschlüsselt wird und sozusagen nicht gelesen werden kann, also nicht wie einfach eine Datei kopiert werden kann und dann angeschaut, das funktioniert nicht, sondern sie brauchen den entsprechenden Schlüssel, um das zu entschlüsseln und dieser Schlüssel ist effektiv auf der Hardware, also im Beamer selber, im Kinobeamer eingebaut, wo dann im Prinzip diese Bilddatei erst gezeigt wird. Also sie können die gar nicht abgreifen, auch wenn sie jetzt irgendwo das Internet abhorchen oder diese Festplatte sozusagen entwenden. Das bringt nichts, das können sie nicht nützen.
Ist das eine Technik, die man auch für die Fotografie verwenden könnte?
Ich denke, das wäre sehr interessant. Also, dass man halt wirklich sagt, dass schlussendlich ein solcher Silizium-Halbleiter, also so ein Chip, CCD, Charge-Coupled Device oder ein CMOS-Chip, wie der in jeder Kamera oder jedem Handy eingebaut ist und Licht messen kann, dass man da eigentlich eine zweite Komponente hinzufügt, die unmittelbar bei der Aufnahme eine sogenannte Prüfsumme erzeugt, also sozusagen alle Pixelwerte, also alle Helligkeiten von jedem einzelnen Bildpunkt aufsummiert und diese Zahl sozusagen speichert. Weil mit dem kann ich wie eigentlich feststellen, ob irgendwie ein solches Pixelwert nachträglich geändert hat und dann würde dieses Bild sofort auffliegen. Also ich könnte durch diese Prüfsumme, die wird etwas komplizierter erzeugt als nur aufsummiert, sodass wirklich jede minimale Veränderung sofort zu einer anderen Prüfsumme führt. Wenn ich die speichere und mit der Bilddatei, die so erzeugt wurde, eigentlich mitgeben würde als Metainformation, kann ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt überprüfen, ob schon etwas geändert hat, wenn diese Prüfsumme neu gerechnet wird und sich die unterscheidet von der, die ursprünglich hergestellt wurde. Und das wäre ein sehr interessantes Thema. Wir haben uns auch mal überlegt, ob man das als Projekt machen könnte. Das Problem ist einfach, wir haben in der Schweiz kaum mehr Industrie, die solche Kamerakomponenten herstellt. Und wenn Sie bei Sony im Innovation Office mal gucken, was da das Kleingedruckte sagt, dann sagt Sony zum Beispiel, das ist ein großer Chiphersteller, dass ich sämtliche Ideen, die an sie getragen werden, für alles verwendet werden können und man keinerlei Rechte daran hat. Also das ist nicht ganz einfach, sowas umzusetzen, aber technisch wäre das hochinteressant. Ja.
Und glauben Sie, es wäre auch interessant für die Industrie?
Ich glaube schon. Also das Problem ist ein wenig, dass natürlich die großen Kamerahersteller wie Canon, Nikon, Leica und viele andere, die haben natürlich schon ein Interesse, dass das fotografische Bild irgendwo diese Authentizität, die es früher zumindest bis zu einem gewissen Grad besessen hat, dass die behalten werden kann und irgendwo auch die ganze Herstellung von fotografischen Bildern mit einer Kamera halt einfach einen besseren, anderen und qualitativ hochwertigeren Stellenwert hat, wie einfach KI-generierte Fotografien. Und von dem her glaube ich schon, dass die Industrie da ein großes Interesse hat. Und diese Community, die ich erwähnt habe, für die Bildauthentizität, ist eigentlich, das sind alles solche Player, die da mitarbeiten und das halt einfach eher durch, ich sage jetzt mal, ethisches Vorgehen oder könnte man sagen, sicherstellen möchte, dass sich alle an das halten. Aber es ist keine Garantie.
Wenn wir jetzt noch mal die Bilder anschauen, die durch eine künstliche Intelligenz erstellt werden, da gibt es ja das große Problem, dass diese KI trainiert werden muss und sie wird trainiert durch andere Bilder. Also einerseits hat man da das Copyright-Problem. Andererseits stelle ich mir vor, es gibt ja mittlerweile schon so viele KI-generierte Bilder. Lernt dann die KI quasi von sich selber und am Ende sehen alle Bilder gleich aus?
Ja, also das eine Thema, die Trainingsdaten sind extrem wichtig und sie brauchen sehr viele Trainingsdaten, dass sie da irgendwo ein solches Modell, das ja da dann entsteht, entsprechend trainieren können. Und wie Sie richtig gesagt haben, das Problem ist da ein wenig, dass sie natürlich keine eigene Datenbank haben. Also ich sage jetzt mal OpenAI mit DALL-E, das ist also ein generatives KI-Tool oder Sora für Video. Die haben natürlich keine eigenen Bilder in diesem Umfang, sondern die programmieren dann eigentlich kleine Roboter, Software-Roboter, könnte man sagen, die im Netz umhersuchen und schauen, wo ist irgendwo Bildmaterial öffentlich verfügbar. Und dieses Bildmaterial dann nützen als Trainingsdaten. Und da ist es schon so, dass zum Teil recht unklar ist, woher diese Bilder dann wirklich kommen. Das OpenAI und andere übrigens auch, also das ist nur ein Beispiel, selber gar nicht genau weiß, woher diese Bilddaten stammen. Und das Zweite ist, dass natürlich im Web auch Bilder vorhanden sind, die halt eben genau, wie Sie gesagt haben, lizenzrechtlich nicht frei verfügbar sind für so etwas. Also wenn Sie an Shutterstock denken oder Getty Images, dann finden Sie die im Web, können die auch nutzen in schlechter Qualität für ein solches Training, aber es ist natürlich eigentlich nicht, also legal, höchstwahrscheinlich eine Grauzone oder sogar eben nicht gestattet.
Also eigentlich eine Copyright-Verletzung.
Ja, eine Copyright-Verletzung. Ist natürlich insofern schwierig nachzuweisen, aber jetzt gerade im Fall von ich meinte, es war OpenAI mit DALL-E, gab es natürlich schon halt Fälle, wo man dann irgendwas gepromptet hat. Man hätte gerne eine Person, die am Computer arbeitet und ein neues Kunstwerk erzeugt und das generierte Bild dann sozusagen ein Wasserzeichen von Shutterstock drin hat oder halt unten sogar das Label Getty Images. Das ist dann schon etwas auffällig. Und das hat dann auch diese Diskussion ausgelöst, wo es eigentlich darum ging, ist das überhaupt okay. Wenn das aber nicht so offensichtlich ist, ist es natürlich extrem schwierig nachzuweisen, welches Bild mit wie viel Prozenten, sage ich jetzt mal, oder mit welcher Wichtigkeit in dieses Modell eingeflossen ist und überhaupt Spuren hinterlassen hat. Und noch zu Ihrem Punkt, den Sie vorhin erwähnt haben, es ist schon so, dass vor allem jetzt genau in dieser Diskussion, wo man halt einfach frei verfügbare Bilder nicht mehr immer ganz so einfach nutzen darf, wie das vielleicht vorher gemacht wurde, hat das KI-generierte Trainingsset einen ganz neuen Stellenwert. Das heißt, es werden mit KI eigentlich Bilder erzeugt, die dann wieder zum Training von einem KI-System eingesetzt werden, einfach auch um eine größere Menge zu haben. Und die werden dann so ein pseudo-zufällig ein wenig verändert und das führt schon zum Erfolg. Also das ist eine wichtige Methodik, um irgendwo das KI-System besser trainieren zu können. Ob das zu einer Vereinheitlichung der Bilder führt, ich glaube im ganz großen Stil irgendwo sicher, aber da muss man sich danach fragen, ob vielleicht die Fotografie nicht immer schon irgendwo so ein wenig Stereotyp vielleicht auch war. Also das gute Porträt sieht ja immer ungefähr etwa gleich aus.
Wir haben jetzt viel über die negativen Aspekte der KI in der Fotografie gesprochen, aber es gibt ja auch Momente, wo KI extrem hilfreich ist. Also zum Beispiel, wenn man von einer Ausgrabung eine Statue hat und da fehlt ein großer Teil und man kann das mit KI reproduzieren, damit man auch wirklich mal sieht, was da genau war. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung auch damit.
Ja, also das ist ein Thema, das uns in der Tat sehr beschäftigt. Nicht nur bei archäologischen Grabungen, ganz generell, wenn es eigentlich darum geht, dass man Dinge digitalisiert in einer Form, wo wir dann weitergehen wie nur die Fotografie. Also zum Beispiel, wenn man versucht, Dreidimensionalität abzubilden und vor allem auch Eigenschaften von einem Artefakt oder von einem Kunstgegenstand, den ich da habe, der aus einer gewissen Materialität zusammengesetzt ist, wie kann ich diese Materialität sozusagen ins Digitale übertragen? Weil das ja ein ganz entscheidender Teil auch dieser Einzigartigkeit von diesem Kunstobjekt zum Beispiel darstellt. Und da ist schon die Frage, da kann man mit Fotografie viel machen, aber halt eben auch nicht alles. Und was vor allem in der Fotografie ein wenig das Problem ist, dass man sich im Moment der Bildaufnahme wie entscheiden muss, was ich eigentlich zeigen möchte. Also bin ich eher am Relief eines Gemäldes interessiert und die Farben sind eher wenig wichtig oder bin ich eher an den Farben interessiert. Also ich muss das wie entscheiden, kann natürlich auch mehrere Bilder machen. Aber wenn man das jetzt weiterdenkt, dann bietet heute die bildgebende Technologie schon ein Riesenpotenzial, dass man halt eben versucht, diese Vielfalt an Materialeigenschaften und deren visuellen Eindruck sozusagen ins Digitale zu transportieren. Und da ist es so, dass natürlich nicht alles ganz so einfach funktioniert und man hat eben auch sehr viele Software-Tools benötigt, um vielleicht eben auch Dinge, die etwas verzerrt rein durch die Bildaufnahme dargestellt werden, zu entzerren. Oder wenn wir uns ein Objekt vorstellen, das wir dreidimensional dokumentieren möchten und das aufnehmen und wir kommen nicht überall hin, dann, also mit der Bildaufnahme, dann müssen wir das ja irgendwie füllen mit Inhalten. Und so diese Frage des In-Paintings im Dreidimensionalen ist ein Thema und vor allem eben auch so Material Attribute, die im Visuellen ganz entscheidend sind, wie man das im Digitalen abbilden kann.
Also haben Sie da ein Beispiel von so einem Material?
Ja, also was sehr komplex ist, ist alles, was glänzt. Sie müssen sich vorstellen, eine matte Oberfläche, da sehen Sie effektiv eigentlich die Farbigkeit des Materials. Und wenn Sie sich das andere Extrem vorstellen, einen Spiegel, dann sehen Sie eigentlich die Eigenfarbe des Spiegels überhaupt nicht, sondern nur die Umgebung. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, ein Objekt aufzunehmen, das eigentlich nur die Umgebung widerspiegelt, weil die Frage ist, welches ist die richtige Umgebung? Und wie kann ich das überhaupt messen, was die echte Oberfläche ist, ohne dass ich da eben wieder zu viel reininterpretiere und das eigentlich synthetisch herstelle? Und da glaube ich, das ist schon, also so Gold zum Beispiel, glänzende Oberflächen, die sehr plan sind, also sehr poliert, ist eine Herausforderung. Und was auch nicht ganz einfach ist, sind alle Oberflächen, die eine gewisse optische Tiefe besitzen, also Haut zum Beispiel. Da ist es so, dass das Licht die Haut leicht penetriert, schlussendlich unter der Haut gestreut wird und an einem anderen Ort wieder austritt, was bei einem normalen Objekt nicht der Fall ist. Da ist eigentlich ein normales Reflexionsgesetz, das da wirkt. Marmor ist auch so, opake Gläser funktionieren so und das sowohl zu messen wie auch korrekt wiederzugeben ist echt eine Herausforderung und fehlt bis heute noch.
Klingt wahnsinnig aufwendig. Wo konkret kann man dann das einsetzen?
Also ich glaube, Das sind verschiedene Dinge. Also das eine, was ich schon glaube, was Sie aber erwähnt haben, ist die Archäologie, wo man halt wirklich nur sehr beschränkt Zeit hat, um ein Originalfundstück irgendwo zu untersuchen. Und wenn ich das halt wirklich so digitalisieren kann, dass die Forschung, die ich am Original durchführen möchte, auch im Digitalen passieren kann, dann ist das natürlich schon ein Mehrwert. Das Zweite, was fantastisch ist, ist natürlich, dass man digitale Sammlungen erstellen kann von Objekten, die nicht am selben Ort sind. Also eine komplette Sammlung von zum Beispiel Fundstücken aus der gleichen Zeit, aber aus ganz unterschiedlichen Orten, die auch an unterschiedlichen Orten als Original gelagert sind. Also ich kann so virtuelle Komplettsammlungen beginnen zu bauen. Das ist sicher ein Punkt. Und was ich auch hochinteressant finde, ist natürlich für die ganze Ausbildung. Also dass man halt Zugang zu Originalen bietet im Digitalen, um Sachverhalte zu erklären, die eigentlich sonst nur beim Original funktionieren würden.
Die künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren wahnsinnig entwickelt. Mögen Sie einen Blick in die Zukunft werfen, wo wir uns hinbewegen?
Ja, also in eine sehr energiekonsumreiche Welt. Also das sehe ich als eines der Probleme, dass natürlich diese ganzen KI-Methoden ziemlich energieintensiv sind und dass leider Gottes auch viele Leute, die mit dem arbeiten, sich nicht so bewusst sind, dass natürlich, wenn ich da spaßeshalber einfach ein Video generiere, dass wirklich sowohl im Moment, wo ich das mache, wie auch in der ursprünglichen Trainingsphase ziemlich viel Energie verbraucht. Und das Zweite, was ich schon als echt schwierig sehe, ist halt schon das Problem so mit der Präsenz von KI-erzeugten Inhalten in den Medien, wo einfach zum Teil vielleicht viel zu wenig aufmerksam gemacht wird, dass das halt wirklich einfach Fake ist. Und das ist vielleicht auf einem Online-Portal oder auch in einer gedruckten Zeitung, wo die Bilddaten ja vermutlich auch aus dem digitalen Raum kommen, ist das noch weniger kritisch, weil es da halt entsprechend auch Leute gibt, die sich darum kümmern, dass dieser Qualitätsstandard hochgehalten wird. Aber ich glaube, so in Social-Media-Plattformen ist das echt schädlich, weil einfach eine nicht reale Realität gezeigt wird in einer dermaßen großen Menge, dass das echt irgendwo auch als neue Realität wahrgenommen wird und auch sozusagen dazu ermutigt, halt eben auch gewisse Dinge so haben oder sein zu wollen, wie das da abgebildet wird. Und das ist schon extrem leistungsfähig mittlerweile, also auch bei Video in Echtzeit, also Sie können etwas aufnehmen und gleichzeitig eigentlich sozusagen einen virtuellen Avatar über sich legen und das ist extrem schwierig zu erkennen.
Müssen wir uns von dem heutigen Begriff der Realität verabschieden?
Nein, ich möchte sogar sagen, lieber nicht. Im Gegenteil, dass man eigentlich diesen Begriff der Realität viel stärker noch ins Zentrum stellt und eben auch zeigt, wie manipulierbar Information generell ist, nicht nur im Bild im Speziellen, und dass man die Leute halt einfach dieses Bewusstsein schafft, dass man sehr vorsichtig mit dem umgehen muss.
Welche Wege gibt es, um diese Kompetenzen zu erlangen?
Ja, also ich glaube in der Bildung, also es fängt schon in der Schule an, also auf Primarstufe, dass irgendwo halt einfach auch so der Umgang mit dem Digitalen irgendwo erklärt wird, gezeigt wird, vielleicht noch auf einer sehr niederschwelligen Ebene, aber dass dann spätestens auf Ebene Sekundarschule, Universität halt wirklich so fächerunabhängig, sage ich jetzt mal, digitale Fähigkeiten vermittelt werden und eben auch gezeigt wird, wie solche Dinge funktionieren. Also dass ein Einblick gewährt wird in diese Prozesse, wie so eine künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist eigentlich eher der treffendere Begriff, wie das funktioniert, wie das Training funktioniert und was eigentlich dann so ein Modell, das einfach eine sehr komplexe statistische Auswertung dieser Daten quasi darstellt, wie das auf das reagiert. Und ich glaube, wenn man all diese Komponenten irgendwo dann so zumindest ansatzweise versteht und weiß, wie die zusammenhängen, kann man auch viel, viel besser beurteilen, was das bedeutet und wie sich das äußert. Und ich glaube, wir haben das vielleicht etwas zu spät angegangen, weil man auch lange Zeit geglaubt hat, dass so die Digital Natives, also die jungen Leute, die mit dem Digitalen aufwachsen, das einfach alles wissen können und beherrschen. Aber das ist eigentlich eher, das Gegenteil ist der Fall. Dass der Konsum steht im Vordergrund von digitalen Inhalten und Methoden und weniger eigentlich das selber erzeugen und technisch hinterfragen, wie das eigentlich funktioniert. Ja.
Peter von Aarow, vielen herzlichen Dank.
Merci.
Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. In der nächsten Folge spreche ich mit Thomas Messerli über die Online-Diskussionskultur auf dem Subreddit Change My View. Er erklärt, was eine gute Diskussion ausmacht, wie man sein Gegenüber überzeugen kann und wie sich die Online-Debatte von einer Diskussion am Esstisch unterscheidet. Bis bald!